Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und einem weiteren Themenmonat von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Heute mit dabei ist Professor Jünemann aus Erlangen. Er ist Glaukomexperte und wir werden ihn heute gemeinerweise zu verschiedenen Themen quizzen, denn es geht um Pharma and More. Und ich freue mich sehr, dass Sie Lust haben und dabei sind. Vielen Dank an der Stelle auch an die Bergapotheke für Sponsoren dieses Themenmonats. Wir fangen an mit einer Studie, die eigentlich genau dieses And-More-Thema dann auch quasi abhakt. Es geht nämlich um ChatGPT und die Netzhautchirurgie. Und als ich die Studie vor mir gesehen habe, muss ich erstmal gestehen, ich habe mich gefragt, ob ich mich verlesen habe oder also was das jetzt genau soll, weil diese beiden Begriffe habe ich nicht so richtig zusammengekriegt. Herr Professor Jünemann, was haben die sich bei dieser Studie gedacht?
Ich hoffe viel oder vielleicht das Gleiche, was ich mir gedacht habe, dass das ein Themenkomplex ist, der meines Erachtens brandaktuell und hochinteressant ist. Nämlich die Frage ist, wie kann sich, es geht gar nicht eigentlich um die Augenärzte oder vielleicht auch um Augenärzte, die Informationen gewinnen wollen. Es geht darum, wie kann ich Informationen über bestimmte Netzhauterkrankungen, die wir gleich noch nennen können, wie kann ich die bekommen, indem ich ChatGPT, in diesem Fall ChatGPT-4, nutze. Also man könnte sich ja vorstellen, ja, wenn ich was wissen will, dann gehe ich als Patient zum Arzt und frage den und der erzählt mir was. Oder ich kann auch irgendeine Zeitschrift fragen. Aber hier geht es darum, ich nutze ChatGPT-4, um Informationen über die Netzhauterkrankungen, Netzhautablösung, Makulaforamen und epiretinale Gliose zu bekommen.
Ah, die haben es also eingegrenzt und dann so Vorinformationen quasi zu sammeln.
Die haben das eingegrenzt in dieser Studie auf diese drei Erkrankungen, Netzhauterkrankungen, um letztendlich dem Fragenden, und sie gehen davon aus, dass das eigentlich der Patient oder die Patientin ist, Informationen zu geben und haben untersucht, inwieweit ChatGPT die Fragen adäquat beantwortet und ob diese Fragen tatsächlich auch leicht zu verstehen oder leicht zu lesen sind. Das war gewissermaßen der zentrale Tenor dieser Studie.
Und warum sollte man sowas prüfen? Ich meine, es gibt wahrscheinlich immer wieder Patienten, die sich vorinformieren vom Arzt und ihre Erkrankung googeln oder ihre Symptome googeln. Und ich denke mal, wir können alle zustimmen, dass da oft nichts Gutes bei rumkommt. Und jetzt soll man das irgendwie anders sehen, oder warum?
Ja, das ist ja genau der Punkt. Nicht? Wenn Sie also einfach Internet aufrufen und dann via Google eine Abfrage starten, dann bekommen Sie irgendwelche Seiten aufgerufen, die natürlich vielleicht zum Beispiel von einer Universität sein können, die können von einem Praxiskonsortium sein. Also da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Ich denke, das Besondere hieran ist, dass es eben via Artificial Intelligence unabhängig jetzt von bestimmten Einrichtungen ganz spezifisch zu den Fragen die Inhalte bereitgestellt und transportiert werden. Und die Frage ist natürlich, ob die Antworten, die ChatGPT liefert, ob die tatsächlich sinnvoll sind. Das war die Frage, nicht? Also ist tatsächlich, wenn jetzt gefragt wird, was ist jetzt eine Netzhautablösung, kommt da tatsächlich eine vernünftige Antwort raus? Denn wenn Sie einfach googeln und dann bekommen Sie zum Beispiel eine Schwerpunkt Netzhautklinik oder eine Schwerpunkt Netzhautpraxis, dann kriegen Sie natürlich eine von der Praxis oder der Klinik bereitgestellte Antwort.
Mhm. Die dann zu der Therapie passt, die halt auch anbieten.
Genau. Okay. Genau. Und ich denke, das ist so ein bisschen das Besondere an dieser Fragestellung. Und ich fand das tatsächlich interessant, dass ich mir sage, ist das denn tatsächlich möglich? Und so wie es aussieht, funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Nicht? Also die Korrektheit der Antworten für alle drei Erkrankungen, also Netzhautablösung, Makulaforamen und epiretinale Gliose, waren mit weit über 90% korrekt. Wobei man sagen muss, dass es hier vor allem um die Frage geht, was ist das und macht Chirurgie Sinn oder eben auch nicht?
Ich finde es ja schon mal ganz gut, wenn wir sagen, gut, das ist eine interessante Fragestellung, dann wissen wir, dass dieser Podcast auch Inhalt hat, das ist immer wichtig. Aber es ist ja auch spannend, wie die das aufgebaut haben. Also die haben ja jetzt nicht einfach einen PJler aus einer Idee raus an einem Nachmittag hinter einen PC gepflanzt und gesagt, ja, versuch's mal, wir haben hier dieses Programm. Die haben das ja schon echt ziemlich komplex aufgebaut. Können Sie dazu ein bisschen was sagen?
Na, sie haben einen großen Pool an Fragen formuliert für die drei Erkrankungen und haben dann zwei unabhängige Netzhautspezialisten genommen, die letztendlich die Korrektheit der Antworten prüfen sollten. Mhm. Und haben dann darüber hinaus verschiedene Scores. Und jetzt dürfen Sie mich aber wirklich nicht fragen, was das für Scores sind. Das heißt dann so wie Flash Kincaid Grade Level Score oder Smoke Indices oder Gunning Fog Index genutzt, um eben diese Lesbarkeit der Antworten. Das heißt also, sind die Antworten für den Frager auch verständlich und kann man sie tatsächlich vernünftig lesen? Es geht darum, ist es kein Juristendeutsch oder sowas, nicht? Sondern sind das klare Antworten, die auch von dem Anwender tatsächlich auch einfach zu verstehen sind. Genutzt und haben dann eben diese beiden Aspekte letztendlich ausgewertet. Zum einen ist es akkurat. Und ist es lesbar? Und das fand ich eigentlich einen ganz vernünftigen Ansatz.
Ja, finde ich auch spannend. Also die Frageart hat wohl auch was damit zu tun gehabt, wie die Antwort dann war. Also je niedriger das Sprachniveau in der Frageart war, desto niedriger ist das Sprachniveau wohl auch in der Antwort. Zumindest habe ich das so verstanden. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, es wird sehr kompliziert. Und das sind so Scores da. Man hat diesen Namen nie gelesen. Wir haben alle keine Sprachwissenschaften studiert. Also wahrscheinlich die meisten von uns nicht. Und dann ist man da raus. Aber die Idee ist natürlich gut. Also, dass die Patienten, sollten sie sich davor informieren, dann auch eine Antwort bekommen, mit der sie etwas anfangen können. Fand ich auf jeden Fall eine wunderbare Idee. Die haben es also ziemlich gut durchdacht. Und dann kamen die Antworten, aber ganz korrekt waren die dann ja doch nicht.
Nein, sie waren jetzt nicht ganz 100% korrekt. Also sie waren recht, also laut der zwei Spezialisten, gut verwendbar, zum Beispiel bezüglich der Definition, der Prävalenz, der Risikofaktoren, der chirurgischen Erfolgrate, der ja für postoperative Informationen, für die Frage, wie ist die Erholung der Sehkraft nach der Chirurgie. Da funktioniert das ganz gut, nicht? Aber zum Beispiel hinsichtlich der Frage, wie kann die Erkrankung diagnostiziert werden? Was sind chirurgische Komplikationen? Wie ist die Prävention? Da waren die Antworten tatsächlich nicht so exakt korrekt. Das heißt also, da ist noch einiges zu tun. Und die Frage ist ja, also, oder ich muss mir die Frage stellen, dass also der allgemeine Aspekt hinsichtlich der Artificial Intelligence, wird das dann wirklich so sein, dass wenn jetzt ein Patient hingeht und will Informationen und er weiß, er fragt da eine Maschine und in der Maschine steckt Artificial Intelligence, kann ich dem tatsächlich vertrauen und ist das glaubhaft? Da habe ich für mich eigentlich noch nicht so die endgültige Schlussfolgerung gezogen. Ich bin dadurch, dass ich auch schon einige Jahre Medizin und Augenheilkunde mache, ich bin da vielleicht diesbezüglich eher so ein bisschen der analoge Typ. Also ich habe ganz gerne tatsächlich jemanden, der mit dem ich direkt sprechen kann und dem ich persönlich vertrauen kann, weil ich ihn entweder kenne und schätze oder weil ich weiß, dass ich Menschen kenne, die ihn schätzen, zum Beispiel oder sie schätzen. Nicht? Aber ich finde es trotzdem total spannend, weil das wird kommen. Das wird auf uns zukommen in vielerlei Hinsicht. Und insofern finde ich es toll, dass wir in dieser Folge unter vier Augen tatsächlich auch so ein Thema behandeln.
Ja, also ich finde auch, sehr wichtig, dass wir darüber sprechen, denn es ist ja so, dass es auch immer mehr genutzt wird. Es findet ja auch den Einzug in Schulen. Das heißt, es wird geprägt, dass man lernt, es zu benutzen. Und dann wird man sowas sicherlich auch in solchen Situationen benutzen. Wichtig ist halt nur, dass man weiß, dass die KI halt einfach lügt. Also sie kann lügen. Ich fand es total spannend, was Professor Meschai mir im Vorgespräch noch gesagt hat. Er hat gemeint, er hätte mal eine Fragestellung eingegeben und es wurden tatsächlich Quellen erfunden. Also er hat diese Quellen dann nachprüfen wollen und die gab es einfach nicht. Denn die KI haftet ja auch für nichts und die kann auch einfach Fakten erfinden, um Dinge zu füllen. Das heißt, was er empfohlen hatte, fand ich eigentlich ganz gut. Wenn man dann wirklich sicher gehen will, das ist ja wie so eine Zusammenfassung, die man hat. Und wenn man sicher gehen will, dass das stimmt, muss man die Einzelpunkte, die einem wichtig sind, halt nochmal gegenchecken. Zum Beispiel in der Leitlinie. Das weiß halt nur ein Patient nicht. Das weiß man halt als Arzt.
Das ist, genau. Das ist der Punkt.
Und er meinte auch, eigentlich auch ganz gut, die Studie ist ja von 2023. Und die KI entwickelt sich sehr schnell. Und die Fehlerraten, die die ja hatten, die werden wahrscheinlich inzwischen noch mal niedriger sein, so als Vermutung. Man müsste das wahrscheinlich wiederholen. Und manche Fehler, die sich ja eingeschlichen haben, basieren ja auch darauf, dass die Quellen, die benutzt worden sind, einfach zu alt waren. Also bei der epiretinalen Membran wurde ja zum Beispiel gesagt, dass man eine FLA benutzen kann, um rauszufinden, ob man eine Gliose hat. Hat man wohl ganz früher gemacht, wurde mir dann erzählt, als es noch kein OCT gab, weil man dann sehen konnte, ah ja, die Gefäße sind schon echt gestreckt.
Genau,
aber,
oder?
Ja.
Ja, das ist wie mit den Büchern, nicht? Wenn ein Buch publiziert wird, ist es im Prinzip 10 Jahre alt. Und
ja.
Das geht mir. Und ja,
schlecht.
Schlecht. Und hier wird es sich sehr wahrscheinlich vielleicht um Monate oder sogar Wochen handeln, dass eine Information oder eine sogenannte aktuelle Wahrheit eigentlich auch schon wieder überholt ist. Aber dass man einfach mal hingeht und sich damit beschäftigt und das zu Papier bringt und sagt, so kann das aussehen, das finde ich eigentlich ganz, ganz interessant und wert, darüber zu sprechen und eben auch diese Probleme und Problemfelder, die Sie ganz klar sagen, KI lügt einfach, das bezieht sich natürlich, das kann man unterschiedlich betonen. Sie meinen, es ist für KI ganz einfach zu lügen, aber man kann es natürlich auch so sehen, KI lügt einfach, kann heißen immer. Ne? Also im Sprachgebrauch.
So, ja,
nicht?
Stimmt.
Aber das meinten Sie ja nicht, Frau Licht, sondern Sie meinten,
nein,
es fällt KI ganz leicht.
Es kann der.
Genau.
Und man kann ja auch sagen, also vielleicht sind die Dinge, die wir hier als Lüge, also als nicht korrekt auffassen, ja auch einfach Informationen aus sehr invaliden Quellen. Denn die KI kann ja vielleicht auch nicht so gut ranken. Und man könnte dem aber, und das fände ich eigentlich ganz spannend, entgegenwirken, wenn man die Studie wiederholt, aber dann in die Frage noch mit reinschreibt, nimm bitte Quellen, die nicht älter sind als, keine Ahnung, 2015, nicht älter sind als 2015, so rum, oder nur ganz valide Quellen aus, keine Ahnung, Journals mit dem und dem, mit der und der Wertigkeit, das wäre dann bestimmt sehr viel höher. Aber vielleicht passiert das ja auch sowieso.
Das ist ja die Frage, wie füttere ich letztendlich ChatGPT vor als eine Möglichkeit der KI? Und das ist ja auch eine Kunst und das muss man auch erstmal lernen, wie ich damit umgehe. Aber wie gesagt, es zeigt uns einfach auf, dass sich die Dinge extremst weiterentwickeln. Nicht? Wenn ich überlege, als ich anfing, mir Informationen zu beschaffen, weil ich mich A, für ein ophthalmologisches Thema interessiert habe oder B, eine Arbeit schreiben musste, dann sind wir in die Bibliothek gegangen und haben Bücher gewälzt oder haben Zettel ausgefüllt, um Publikationen zu bekommen. Und das ist wirklich unglaublich. Das ist überhaupt nicht mehr vorstellbar. Ein ganz anderes Beispiel auf der ARD. Wurde der Begriff Videothek ersetzt, weil eine Befragung ergab, dass die Jungen den Begriff eine Videothek überhaupt nicht mehr kennen, dass man irgendwo hingeht und sich Videos ausleiht.
Jetzt fühle ich mich richtig alt.
Wirklich? Nein, das wollte ich jetzt natürlich nicht. Aber das zeigt einfach, das, ich habe das deswegen gesagt, weil sich einfach diese Dinge derartig entwickelt haben und jetzt natürlich immer schneller weiterentwickeln, dass wir einfach darüber sprechen müssen, um dann letztendlich auch Schritt zu halten mit diesen Entwicklungen.
Umso besser, dass wir das diese Woche mal zum Thema gemacht haben. Vielen Dank Ihnen auf jeden Fall, dass Sie die Studie mit uns durchgegangen sind, Herr Professor Jünemann.
Ja, sehr gerne, Frau Licht. Hat mir Spaß gemacht.
Ja, ich freue mich auch auf die nächste Studie. Da gehen wir auch ein bisschen an den Puls der Zeit und sprechen über Stickstoffdonatoren als Glaukomtherapie und eine Studie von Fechtner und Kollegen. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns dann wieder unterhalten. Ich freue mich auch sehr, wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, dann wieder dabei sind. Und ich danke an der Stelle nochmal der Bergapotheke fürs Sponsoren dieses Themenmonats. Und dann wünsche ich Ihnen eine gute Woche und bis zur nächsten Folge eine gute Zeit. Tschüss.
Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.